Hallo und herzlich willkommen zum Narrentalk Nummer 278, dem Podcast von www.dvdnarr.com. Mein Name ist Andreas und mit mir am Mikrofon sind heute...
Hallo, hier ist Stefan.
Und Wolfgang, hallo.
Ja, es geht, wie es immer geht, erstmal um ein paar Trailer, die wir besprechen werden. Stefan hat uns netterweise wieder eine kleine Auswahl zur Verfügung gestellt. Und beginnen wollen wir mit Bad Apples, mit Saoirse Ronan. Stefan, ja, Bad Apples, wie findest du den Trailer?
Ach, würde ich mir durchaus angucken. So eine schwarze Drama-Komödie, also so ein gewisser Humorfaktor ist ja da nicht zu verkennen, würde ich sagen. Aber sehr schwarzhumorig und wenn überhaupt und dramatisch, einfach mit einer Lehrerin, die ein Schüler, der da scheinbar immer wieder für Unruhe sorgt und so in eine kleine Auseinandersetzung gerät, ihn dann irgendwie infolge von einer Verkettung von Ereignissen in den Keller einsperrt und dann natürlich auch mit dem Fallout der ganzen Geschichte, sein Verschwinden und so umgehen muss. Und scheinbar, wie der Trailer auch schon so irgendwie verrät, entwickelt sich natürlich auch eine Art freundschaftliche Beziehung zwischen ihnen, aber trotzdem ist er natürlich eingesperrt. Fand ich ganz solide. Also wäre so ein klassischer Streaming-Kandidat, die ich mir aber durchaus aktiv auch angucken würde. Ich mag Frau Ronan ganz gern und so von der Stimmung her fand ich das völlig in Ordnung vom Trailer her. Auch nichts, was mich jetzt wirklich groß umhaut, aber so die Kombination aus Hauptdarstellerin und dem Ganzen, ist glaube ich ein australischer Film, hat mich durchaus angesprochen. Den würde ich mir schon anschauen.
Okay, danke. Und Wolfgang, wie sieht es bei dir aus?
Ja, dem kann ich mich eigentlich nahtlos anschließen. Ich fand den auch okay, wie Stefan schon gesagt hat, Hauptdarstellerin ist ganz sympathisch und dann ja in dieser Rolle als etwas überforderte Lehrerin damit den Bad Apples, den Schülern, die sich da halt oder dem einen Schüler, der da halt immer ein bisschen aufmüpfig ist, der dann im Keller landet, war okay, würde ich mal auch durchaus anschauen. Also ja. Kinokandidat auch definitiv nicht, aber wenn er irgendwo läuft oder bei Prime zur Verfügung steht oder auf Disc auch ausleihen, durchaus gerne.
Ja, da kann ich mich also auch nahtlos anschließen. Gebt mir genauso kein Must-See, aber interessant genug, um es mal im Streaming nachzuholen. Saoirse Ronan, ja, kann man mal ganz gut angucken. Definitiv keine der schlechteren Darstellerinnen. Und deswegen, ja, würde ich mich da auch anschließen. Gucken wir mal, auf welchem Streamingdienst der dann schlussendlich mal irgendwann zur Verfügung steht. Gut, schnell abgehandelt. Können wir gleich zum nächsten Trailer kommen. Steal Away, Wolfgang.
Ich weiß nicht so recht. Der wirkte irgendwie sehr prätentiös und aufgesetzt. War jetzt nicht so meines. Ich lasse mich da ja dann durchaus gern eines Besseren belehren, aber jetzt so nach der Erstsichtung des Trailers ist das irgendwie kein Kandidat für mich, den ich mal anschauen würde.
Also ich muss sagen, ich würde ihn mir tatsächlich angucken, auch natürlich präferiert im Streaming, den ich dann hoffentlich eh schon habe. Ich erwarte mir nicht wirklich viel, muss ich sagen, aber so ein paar optische Sachen fand ich ganz nett. Und Angry Rice finde ich ganz sympathisch, deswegen wäre das ganz, ganz interessant für mich. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, spielt auch Lauren Lee Smith mit, die ich früher in dem einen oder anderen Film ganz gern gesehen habe. Von daher, ja, das wären so meine Punkte, wo ich sage, da könnte ich mal einen Blick riskieren, aber kann auch sein, dass er mir durchrutscht. Stefan, wie sieht es bei dir aus?
Bin ich etwas mehr bei dir, Andreas? Obwohl das mit dem Prätentiös von Wolfgang könnte natürlich letztendlich auch so ein bisschen
absolut,
sein.
Absolut, ja.
Ne, aber prinzipiell bin ich auch neugierig. Ich fand auch die Bilder ganz nett. Die Hauptdarstellerin mag ich auch seit The Nice Guys und dem australischen Film davor, wie es Final Hours hat sie, glaube ich, mitgespielt. Und so abgesehen von den Bildern, von der Geschichte, da ne, so ein bisschen schwarze Magie oder wie auch immer, was dann auch so ein bisschen aufkommt am Ende. Klar, Immigranten, Rassismusgeschichten und so und Zuflucht suchen ist jetzt auch in dem Sinne nichts Neues. Aber vom Trailer her bin ich durchaus ein Stück weit neugierig und dementsprechend, auch wenn der im Streaming auftauchen würde bei mir, würde ich auch mal einen Blick riskieren.
Ja, Regisseur habe ich gerade nachgeguckt, hat, glaube ich, auch diese Dahmer-Geschichte da gemacht, Jeffrey Dahmer-Story,
Okay.
auf Netflix. Von daher könnte vielleicht was werden. Mal schauen.
Ja.
Gut. Nächster Trailer, The Isolated Sea. Fange ich mal an. Wenn ich das richtig gesehen habe, stand da irgendwas von dem Produzenten von The Old Henry oder so. Den mochte ich eigentlich ganz gern. Und es war ja auch so ein Spätwestern. Und ja, deswegen auch von den Darstellern hier jetzt bei dem Film. Die hat mich irgendwie angesprochen. Ist jetzt auch kein Must-See, aber vom Genre her und würde ich da tatsächlich mal einen Blick riskieren. Stefan?
Ja, ich habe Old Henry auch noch nicht gesehen. Ist auch einer dieser Filme, den ich eigentlich mal sehen wollte, vor mir herschiebe irgendwie. Würde ich mir auch angucken, tatsächlich. Der Regisseur ist so ein bisschen mehr Miss als Hit.
Okay.
John Sweets, genau, John Sweets hat den gedreht. Ich bin etwas überrascht, weil John Sweets eigentlich für so klassische B-Movie-Kost verantwortlich war. The Scribbler, so eine Comic-Verfilmung, mochte ich tatsächlich, aber mehr so auf so eine Guilty-Pleasure-Ebene.
Ja.
Pandemic aus der Ego-Perspektive gefilmt, war schon nicht so toll. Breach mit Bruce Willis war gar nicht gut. Und die anderen habe ich auch nie gesehen von ihm, so viel hat er auch nicht gemacht. Also deswegen der Regisseur, wo ich denke, der ist mehr als Produzent tätig und da hat er schon bessere Filme produziert. Nichtsdestotrotz will ich ihm durchaus mal eine Chance geben, weil auch ich gern Western mag in der Form, dass halt düster und so, wie der Trailer halt hier auch ist. Und vom Trailer her fand ich es auch nicht unansprechend. Also auch von der Handlung und so her.
Ja.
Mackenzie Foy finde ich in Ordnung als Schauspielerin. Sean
Absolut, ja.
Bean ist wie immer Sean Bean, sage ich mal.
Ja.
Ne? Und Joe Pantoliano sieht man auch ab und an noch. Der war ja mehr früher zu Matrix-Zeiten aktiver. Aber so fand ich es völlig okay. Und auch da hat mich positiv angesprochen, eigentlich so einfach der von den Machern von Bad Henry, weil der
Ja.
auch wirklich einen guten Ruf hat.
Da
Und
ist, also das ist jetzt auch kein Überbringer oder irgendwas, aber der ist auch einfach solide und gut anzusehen mit guten Darstellern.
ja.
Also von daher.
Deswegen, also würde ich dem ja auch meine Chance geben. Aber
Ja.
wie ich schon gesagt habe, bin auch noch nicht dazu gekommen, Bad Henry zu sehen. Also ja,
Ja,
muss ich
und
wohl
unser
erschieben.
übliches Problem.
Genau.
Wolfgang?
Ich fand den Trailer auch ganz ansprechend. Old Henry hat ich allerdings auch nicht gesehen, aber ich habe den auch auf meiner Leihliste, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Vielleicht kommt er da irgendwann. Aber wie gesagt, Trailer zu Isolation fand ich ansprechend. Ich mag Western auch. Ich finde auch dieses ja diesen Subgenre-Bereich von Frauen, die dann im wilden Westen alleine auf sich gestellt sind oder so. Das gibt es ja auch oder mehr oder weniger alleine auf sich gestellt sind mit True Grit, mit Hailee Steinfeld war es, glaube ich, oder Hostiles. Mit Rosamund Pike. Die sind immer ganz interessant anzuschauen auch. Also von daher kann ich Isolation durchaus was abgewinnen. Und das sah ja auch schön düster irgendwie aus. Und Sean Bean mit dabei, wo man vermutlich auch irgendjemanden hintergehen wird, vermutlich. Würde ich mal durchaus anschauen.
Ja.
Ja, wo du das mit Frauen im Wilden Westen und so gesagt hast, ich habe auch gerade nochmal nachgeguckt. Ich weiß nämlich, bei mir irgendwo im Regal steht nämlich noch The Keeping Room mit Britton Marling. Auch so einer, wo ich glaube ich zwei oder drei Frauen gibt, die auch irgendwie gegen irgendwelche Siedler oder ne, Banditen oder wie auch immer im Wilden Westen sich zur Wehr setzen müssen. Den hatte ich mir auch irgendwann zugelegt, weil ich Britton Marling halt gern mag. Er steht halt auch im Regal unten gesehen. Ja, ist mir jetzt mal wieder in Erinnerung gerufen worden, als du das so erwähnt hast, dass es ja solche Filme gibt. Ja, muss ich auch noch schauen. Aber tatsächlich ist dieses Schema ja durchaus gegeben, die in Anführungsstrichen schwachen Frauen gegen böse, gehärtete Männer und dass sie sich doch zur Wehr setzen können. Also ja, klassisches Motiv irgendwo, aber auch kein verkehrtes.
Nee, tatsächlich nicht. Gut, also sind wir uns da relativ einig. Ja, Junction Row, Stefan, was für dich?
Ja, als B-Movie, Horror, Freak. Durchaus.
Check.
Ja, also fand ich, sah gar nicht so schlecht aus. Also Catherine Isabel spielt die Hauptrolle, Ginger aus Ginger's Maps, mag ich eh.
Ja.
Aber nichtsdestotrotz, solange die Creature Effects relativ handgemacht aussahen, fand ich es auch ganz nett. Am Ende ein bisschen CGI drin, okay. Aber so Schneesetting würde ich mir angucken. Also auch nicht mit großen Erwartungen oder ähnliches, aber so als kleines B-Movie, so ein kleiner dreckiger B-Science-Fiction-Thriller, Horror natürlich, könnte es funktionieren. Why not? Also einfach entspricht total meinem Beuteschema und da würde ich mir den schon angucken. Er wird natürlich nicht irgendwo im Kino laufen, aber wenn der tatsächlich irgendwo mal auf dem Streamingdienst auftaucht, dann würde ich zuschlagen.
Ja, da kann ich mich absolut anschließen. Hat mich so ein bisschen an Screamers von damals erinnert, mit diesen kleinen Teilen, die da unterwegs waren. Und ja, war auf jeden Fall ein schöner Vibe. Wie du schon sagst, die Special Effects gehen in Ordnung. Fand jetzt auch die CGI jetzt nicht zu schlecht oder so. Oder von daher, ja, kann ich mir das gut vorstellen, den anzugucken. Ja, und Catherine Isabel geht mir genauso. Seit Ginger Snaps hat sie ihren festen Platz, glaube ich. Und ja, deswegen werde ich mir da sicherlich mal den Film gönnen. Und du, Wolfgang?
Ich muss gestehen, ich fand den auch gar nicht verkehrt, wenn das irgendwie so ein ja, kurzer, knackiger Sci-Fi-Horror-Streifen ist oder so, dann könnte ich mir durchaus vorstellen, da auch einen Blick zu riskieren. Trailer sah ganz nett aus mit diesen Kreaturen. Wie ihr schon gesagt habt jetzt auch nicht zu furchtbar irgendwie von den CGIs und ja, war ganz okay.
Wunderbar. Dann kommen wir zum letzten Trailer. Und ja, da fange ich mal wieder an. Wir gucken oder haben uns den Trailer zu Clayface DC Comics angeguckt. Und ich sage nur, ich skippe. Danke. Nein, der sah, also tut mir leid, das war einfach grottig. Ich kann dem nichts abgewinnen. Sieht zwar düsterer aus als die anderen so ein bisschen oder versucht zumindest, aber ja, insgesamt war es trotzdem relativ langweilig.
Ich fand ihn zumindest spannender als Trailer, als den Avengers Doomsday Trailer.
Das ist aber auch nicht schwer.
Das ist nicht schwer, ja. Und na, also er sah streckenweise schon irgendwie ganz cool aus, auch von der Optik und dann Gotham City irgendwie. Aber ja, ich weiß nicht, dann mit dieser Clayface-Figur, also ich kenn Comic Graphic Novel, kenne ich nicht, von daher sagt mir Clayface auch gar nichts, aber ja, dann wieder das Gesicht schmilzt oder der ganze Körper irgendwann. Ich weiß auch nicht, ob ich das dann sehen muss. Aber er sah jetzt nicht kategorisch uninteressant aus, sage ich mal.
Sehe ich auch so. Also ich würde mir den definitiv mal angucken aus Neugier, einfach weil es ja wirklich mehr in die Horrorrichtung gehen soll, in den Body-Horror-Bereich und so. Ich kann auch nicht sagen, dass mich der Trailer irgendwo umgehauen hat. Und ja, ich bin auch inzwischen übersättigt von Comic-Verfilmungen und so. Aber dafür, dass es halt mal nicht so die klassische, wie schon erwähnt, Marvel Doomsday CGI-Orgie und sowas ist und fliegende Menschen und solche Sachen, sondern mehr so dieses typisch eher Außenseiter-Geschichten von Warner, hätte ich fast gesagt, beziehungsweise DC, so Joker-mäßig, dass es halt so ein bisschen kantiger ist und nicht ganz so glatt geschmirgelt. Das sehe ich noch als Pluspunkt an. Ist definitiv auch kein Film, für den ich ins Kino gehen würde, nein. Aber aus Neugier, was draus geworden ist, würde ich den durchaus zu Hause angucken. Ja, weil, ja, wie gesagt, sah gut produziert aus, die Effekte sahen nicht schlecht aus. So eine Body-Horror-Komponente finde ich ganz interessant eigentlich. Wie das denn letztendlich sein wird als Gesamtpaket, bleibt abzuwarten, aber eine gewisse Neugier ist da.
Gut, sehr schön. So viel zu unseren Trailer für diese Ausgabe. Kommen wir zum Last Scene. Ich hatte nur ein paar Rewatches, die wir fast alle oder in ähnlicher Art und Weise schon besprochen hatten in den vergangenen Ausgaben. Deswegen skippe ich heute in der Ausgabe und Stefan wird sich äußern zu The Odyssey.
Genau, ich war im Kino, leider nicht in einer der 41 Kinos weltweit, die den Film so zeigen, wie es Miss Christopher Nolan gern gehabt hätte. Aber ja, ich war auch nicht in einem IMAX, ich war in einem normalen Cinemax, aber mit verhältnismäßig großer Leinwand und im O-Ton. Und da konnte ich mich dann knapp 3 Stunden lang niedersetzen und mir The Odyssey angesehen. Im Groben, worum geht's? Es geht um die Zeit nach der Schlacht um Troja, nach dem Trojan War. Odysseus ist immer noch, also war siegreich in dem Fall, ist aber noch immer nicht 10 Jahre später nach Hause zurückgekehrt nach Ithaka, wo seine Frau Penelope auf ihn wartet. Inzwischen haben sich in ihrer Burg diverse Werber um sie sozusagen eingefunden, dank der Zeus ausgehenden Gastfreundschaftlichkeitsregeln soll man Fremde immer reinlassen und bewirten und so. Und somit haben sich so ein paar, ich sag's mal, Schnorrer da niedergelassen, die sich einfach auf deren Kosten der Gastfreundschaft gut gehen lassen und auch gleichzeitig um sie werben, weil eigentlich geht so ziemlich jeder davon aus, dass Odysseus nach all der Zeit tot ist, zumal auch andere Leute, nicht unbedingt von Odysseus, aber eine andere Armee, die mit ihm zusammengekämpft hat, auch wieder zurückgekehrt ist, inzwischen schon seit ein paar Jahren. Und er in eine andere Richtung damals aufgebrochen war. Und deswegen geht man davon aus, dass er eigentlich tot ist. Natürlich glaubt Penelope nicht daran oder spürt in ihrem Herzen, dass er noch am Leben ist, so ungefähr. Deswegen nimmt sie sich auch keinen neuen Bräutigam. Aber natürlich intrigieren die auch so ein bisschen, denn ihr Sohn Telemachus glaubt auch an die Rückkehr seines Vaters und will natürlich auch, dass seine Mutter zufrieden ist und nicht irgendwie einen neuen heiratet und ähnliches. Irgendwann zieht Telemachus auch los, um versucht rauszufinden, was aus Odysseus geworden ist. Und erlebt auch so ein kleines Abenteuer, wo ich gar nicht ins Detail gehen will. Die hauptsächliche Geschichte dreht sich natürlich um Odysseus an sich. Es wird natürlich zwischen den einzelnen Strängen immer schön hin und her gesprungen, auch in der Zeit etwas. Aber wir erleben seine Irrfahrt nach dem Trojanischen Krieg. Und zwar segelt er nämlich in eine andere Richtung davon, verirrte sich sozusagen und gerät da an verschiedene Stationen, verschiedene Quests, hätte ich was gesagt, die er nachgehen muss, um nach Hause zu finden. Und begegnet da auch allerlei Kreaturen mit seinen Booten. 3 Stück sind es, die da aufbrechen, also mit ihm zusammen seine Leute. Die werden nach und nach immer weniger, nicht nur wegen Hunger, stürmischer See, sondern sie treffen auch auf Kreaturen, sage ich mal, unter anderem ein Zyklopen und ein paar andere Geschichten oder ein paar andere Wesen, die ich jetzt nicht spoilern werde. Und es geht um seine Irrfahrt zurück nach Hause sozusagen. Klar, die Geschichte ist altbekannt, sage ich mal. Nicht jeder kennt sie, aber man hat schon mindestens ein bisschen wahrscheinlich davon gehört. Ich habe die Geschichte von Homer auch nie gelesen, aber mir war es durchaus bekannt, worum es ging. Dementsprechend konnte ich das auch so ein bisschen auffrischen. Es ist keine 1:1-Verfilmung der alten Geschichte, sondern es ist Christopher Nolans The Odyssey, kann man sagen. Er hat sich ein paar Freiheiten genommen in Sachen Ausstattung und ähnliches. Da ging es ja natürlich schon durch die Medien im Vorfeld, dass die Rüstungen nicht zeitgemäß akkurat waren oder warum denn Elliot Page mitspielt wegen ihrer geschlechtlichen Umwandlung und so. Das geht ja gar nicht. Oder gleich die erste Szene ist halt Rapper Travis Scott, der da halt so ein Sagen-Lobgesang sprechreimmäßig von sich gibt und auch das Schlusslied singt im Abspann, solche Sachen. Das ist so ein bisschen eigenwillig, aber nicht verkehrt. Schließlich ist es zwar auf geschichtlichen Fakten beruhend, aber natürlich eine Fantasy-Geschichte, muss man ganz klar sagen. Und deswegen hat mich das auch null gestört. Ich war gut unterhalten die 3 Stunden lang. Ich weiß, dass Ja, wie soll ich sagen? Dass manche bestimmt nicht mit dem ruhigen Tempo am Anfang zurechtkommen. Also ich will nicht sagen, es ziehen sich so ein paar Passagen minimal, aber ich hätte vielleicht ein bisschen gestrafft und vielleicht Director's Cut später rausgebracht. Nichtsdestotrotz will ich gar nicht zu negativ sein. Den Film als Gesamtpaket fand ich super. Er steigert sich gut, auch so mit den Set-Pieces. Und das Gute ist einfach, es ist keine CGI-Schlacht, sondern es ist sehr haptisch, das Ganze. Die Boote sind echte Boote, die Kulissen sind echte Kulissen, die niedergerissen und niedergebrannt werden. Dafür hat man halt keine großen Panoramen, keine großen Schlachten. Und dadurch fühlt es sich einfach richtig schön gritty an in dem Sinne. Und das mochte ich daran, definitiv. Auch es gibt diesen Zyklopen, der irgendwie 20 Meter groß ist. Auch selbst der wurde nicht mit CGI gemacht, sondern man. Große Animatronic-Geschichte. Und es wirkt halt dadurch anders. Also irgendwie haptischer, das Ganze. Es wirkt nicht so glatt. Ich habe in der Vorbesprechung von dem Podcast schon gesagt, davor lief der Trailer zu also Doomsday war es nicht, aber der neue Spider-Man. Und da sieht man einfach so sofort einen Unterschied. Und klar, das eine ist halt echt viel CGI. Hier ist auch nicht ohne CGI, aber es ist halt so in Anführungsstrichen unsichtbares CGI. Da haben sie viel so unten im Bereich kaschiert, sage ich mal, was man gar nicht so richtig mitkriegt und ansonsten auf diese großen Bilder verzichtet zugunsten echten Kulissen, echten Stränden, echten Rüstungen. Und in einer Szene geht es in den Hades runter oder beziehungsweise der Hades ist eigentlich so ein Flusslauf auf so einer Asche, also Lavalandschaft. Und das hätte man auch in irgendwelchen Fantasy-Geschichten sicher ganz, ganz anders dargestellt. Aber dadurch wirkt es einfach. Es ist halt so eine Aschelandschaft. Ich weiß nicht genau, wo sie es gedreht haben. Könnte gut Island gewesen sein oder irgendwo in anderer Vulkanlandschaft. Aber dadurch wirkt es einfach. Und einfach dreckige Schauspieler vom Schmutz her. Und da braucht man keine großen Höllenimpressionen. Aber es wirkt einfach dadurch. Und das mochte ich gern. Auch am Ende, als er zurückkehrt. Also es sind ein paar coole Szenen drin, auch auf dramatischer Ebene, die gut funktionieren. Was richtig cool war zum Beispiel, ist eigentlich die klassische Troja-Szene. Die wird in Rückblenden erzählt, wie das halt dieses trojanische Pferd gebaut wurde und reingeschmuggelt wurde, die Leute drinnen halt reingeschmuggelt wurden und dann ausbüchsten und die Tore geöffnet haben. Aber es wird halt überwiegend komplett aus dem Inneren des Pferds die ganze Sequenz erzählt, wie sie sich drin versteckt haben und das am Strand haben stehen lassen, damit sie es irgendwann als Geschenk reinholen und dass da Leute drin ertrunken sind, weil dann ne, die Flut kam und die halt unten im Pferd standen, im Wasser drin waren und ertrunken sind oder dass sie da tagelang drin waren und entsprechend sich erleichtern mussten und so. Also es ist halt dieses Gritty wird halt wirklich miterzählt und diese reingeschleppt wurden und einfach so aus einer anderen Perspektive. Das war schon cool und mit solchen Sachen, da gibt es so einige Einfälle. Die haben ja einfach ganz anders. Am Ende wird es, ich will nicht sagen Hollywood-typisch, aber man weiß so ein bisschen, in welche Richtung es geht. Hat mich auch nicht gestört. Und ich kann den Film sehr empfehlen. Absolut. Schauspielerisch auch top. Matt Damon spielt die Hauptrolle. Er hat aber erstaunlicherweise nie so die großen Szenen. Das fand ich interessant, weil ich hätte jetzt gedacht, das wird so ein bisschen so die Matt Damon-Oscar-Show. Aber da hat der Film das einfach nicht hergegeben. Also er spielt gut, aber er spielt so Szenen, die sich nicht so in den Vordergrund spielen und ähnliches. Er macht seine Rolle gut, zumal er auch, weil er ist irgendwie in so einem Zwischenreich gefangen, wo er sein Gedächtnis verloren hat und da wird er betört von Calypso, die von Charlize Theron gespielt wird und nach kommt sein Gedächtnis wieder. Es sind halt so nicht so die Überperformances drin. Aber es sind halt ganz, ganz viele gute Performances drin. Robert Pattinson spielt einer der Werber um Penelope. Der hat so ein bisschen so eine comichafte Baddie-Rolle, so verschmitzt und intrigant und so, macht es richtig gut. Penelope Anne Hathaway auch sehr gut. Tom Holland fand ich okay. Ist halt Tom Holland, hätte ich fast gesagt. Aber auch bis in die kleinsten Nebenrollen waren wirklich gute Darsteller und richtig gute Performances. John Leguizamo hat mich positiv überrascht, muss ich auch sagen. Alles gut. Also eigentlich das genau, was man von einem Christopher Nolan-Film erwartet. eine recht lange Laufzeit, handgemachte Geschichte, also Umsetzung, gute Schauspieler, die teilweise auch wirklich nur minimal ein Screentime von so 2, 3 Minuten haben beim 3-Stunden-Film. Mia Goth ist drin, hat eigentlich auch eine total belanglose Rolle als Wienerin. Die hat zwar eine wichtige Szene drin, aber theoretisch hätten wir dafür jeden casten können, aber das ist halt nur einer der vielen Beispiele von selbst in kleinsten Rollen laufen halt bekannte Leute rum, die da einfach mit dabei sein wollen. Ich kann den Film empfehlen, definitiv auf der großen Leinwand auch. Auch da kann man die Werbezeile gern mitnehmen. Schaut ihn euch auf der größten Leinwand wie möglich an, mit der dicksten Soundanlage. Aber selbst wenn es nicht so der Fall ist wie bei mir, in einem normalen, in Anführungsstrichen, Cinemax-Kino, kommt es auch schon richtig wuchtig rüber, das Ganze. Und ich war sehr zufrieden, habe mich nicht gelangweilt. Wie gesagt, ruhige Passagen sind drin, die man so mitnimmt, aber wo man auch denkt, ja gut, hat halt handlungstechnisch ein bisschen was gebracht für mich. Nichtsdestotrotz sehenswert, 8,5 von 10 von mir. Auf die 9 komme ich einfach nicht. Da waren tatsächlich so ein paar Passagen drin, wo ich dachte, ja, okay. Aber großes Kino im doppelten Sinne des Wortes und klare Empfehlung. Wie sieht es bei euch aus?
Nicht zu vergessen, die Timeline-Schiebereien und Vorrückblenden bei Christopher Nolan, weil du ja gesagt hattest, die
Ja.
typischen Nolan-Effekte, und die waren ja dann wohl auch drin, wie du es erzählt hast, aber
Genau, es wird
ohne geht's wohl nicht.
schön in den verschiedenen Plotsträngen und Zeitebenen rumgesprungen. Ja,
Ja,
und
ich werde vermutlich auch ins Kino gehen. Wir schauen im bekannten Freundeskreis gerade, ob wir irgendwo eine gute Plätze in einer IMAX-O-Ton-Vorstellung bei uns in der Nähe finden. Da sind aber die O-Ton-Vorstellungen gerade ein bisschen ausgebucht. Aber ja, da bin ich durchaus guter Dinge, dass ich es da auch ins Kino schaffen werde irgendwann noch.
ja, geht mir genauso. Ich habe es vor, ob ich es schaffe, steht auf dem anderen Blatt, aber ich bin definitiv interessiert, freue mich auch drauf und bin auch ganz klar neugierig, wie die Umsetzung ist. Kann die Diskussion da auch immer nie verstehen, weil es ist Kino. Es ist, selbst wenn ich einen realen Stoff verfilme, immer eine Fantasie. Es ist immer eine Vision des Regisseurs oder der Schreiber. Also wer da wie besetzt wird, diese Diskussion, ja, kann ich nicht so wirklich nachvollziehen. Aber
Ja.
ist so, wie es ist. Man kann nur hoffen, dass so Filme dann trotzdem erfolgreich sind.
Ja, ein Punkt von der Kritik, die so rumschwört, die würde ich tatsächlich so ein bisschen unterschreiben. Nicht, dass es mich gestört hat, aber hätte man besser machen können. Die moderne Sprache. Grundsätzlich sprechen die schon so grob, etwas altertümlich, aber sie sprechen halt in amerikanischen Akzenten teilweise und haben halt Sachen wie Worte wie Daddy drin oder Let's go. Und das nimmt, ich will nicht sagen, es nimmt einen manchmal ein bisschen raus, aber es lässt einen schon irgendwie schmunzeln, weil man denkt, da wäre es vielleicht ein Tick besser gewesen, man wäre so die Route gegangen wie die ganzen anderen Verfilmungen, Troy und sonst was, dass man zumindest versucht hat, so die Sprache ein bisschen besser in die alte Zeit zu versetzen, sozusagen. Es hat mich nicht gestört, aber wo ich auch dachte, ja, es war eine Entscheidung von Nolan. Okay, da muss man
Ja,
respektieren,
es ist
aber.
ja irgendwie eine Übersetzung von irgendeiner Dame, die das halt moderner gemacht hat, wenn ich das richtig gelesen habe. Und da ist, also da bin ich auch immer ein bisschen zwiegespalten, weil ich sage jetzt mal, das ist vielleicht ja damals so tatsächlich, wenn du es eins zu eins ins Heute übernehmen würdest, passt es ja wieder, ne? Sondern dass das Geschwollene, wie wir es kennen, sage ich jetzt mal, vielleicht gar nicht das Richtige von damals war. Dass es halt in der Umgangssprache tatsächlich Daddy war. Ne?
Ja,
Also,
prinzipiell ja.
ne? Das ist so, wie will man das nachvollziehen, wenn du nicht wirklich dich mit der Sprache beschäftigst? Und da gehen dann tatsächlich auch da wahrscheinlich die Meinungen wieder auseinander. Aber ich weiß, was du meinst. Das wirkt schon ein bisschen komisch.
Genau, also das ist so der einzige Punkt, wo ich sage, ja, okay, da hätte ich wahrscheinlich eine andere Richtung eingeschlagen oder gesagt, Mensch, das ist so als Produzent hier, Mensch, Christopher, überdenkt das mal so ein bisschen. aber wie gesagt, es hat mich nicht gestört, aber es ist halt so über so einen Faktor, wenn man so einen Historienfilm guckt und dann so anachronistisch da irgendwie so Satzbrocken hat. Weil sonst stört es mich nicht, aber so überhaupt nicht, auch so in den normalen Umgangsgesprächen so da, aber dann tatsächlich so in Einzelpunkten und einfach so Wortfetzen, wo ich denke, okay, das war schon modern so. Vielleicht fällt es euch auch auf, vielleicht auch gar nicht, wenn ihr da so voll drin seid oder so. Aber wie gesagt, so Einzelmomente, so 3 bis 5 würde ich sagen, da ist es mir aufgefallen. Aber ich will auch nicht sagen, dass es mich gestört hat. Aber das ist auch wirklich so die einzige Kritik in dem Bereich von den ganzen Leuten, die da jetzt penibel irgendwie drauf rumhacken, wo ich sage, okay, da ist zumindest ein bisschen meiner Meinung nach nachzuvollziehen, aber ansonsten sehe ich es auch so, es ist eine Fantasy-Geschichte, was kümmert es mich, ob die Rüstung nicht akkurat ist. Ja. Zumal die von dem Baddie definitiv nicht historisch akkurat ist oder von einem der Baddies, sein Agamemnon müsste es gewesen sein, aber sie sieht so verdammt cool aus.
Ja, das ist doch eigentlich das Wichtige, oder? Dass es einfach was hermacht.
Genau, das ist auch das Ding, was auf den Postern drauf ist, mit diesen komischen goldenen quasi Knochengliedmaßen hinten in dem. Das Ding sieht einfach cool, er sieht aus wie Robocop in dem Ding, so mit diesem Helm und Riesenpanzer. Und es sieht einfach cool aus. Und deswegen habe ich da auch überhaupt nichts gegen. Also, wie gesagt, ich fand den Film wirklich gut und empfehlenswert. Und das war mein Last Scene für dieses Mal.
Sehr schön, vielen Dank. Dann, Wolfgang, übernehmen Sie.
Ja, ich war nicht im Kino. Ich habe mir aber eine 4K-Box mit Jackie Chan-Filmen in Großbritannien bestellt. Jackie Chans Breakout Hits mit Filmen aus den 90er Jahren. Da sind 6 Filme drin. Den ersten, Drunken Master, den habe ich direkt mal übersprungen, weil ich den zufällig, ja, gut, ist mittlerweile auch ein bisschen her, erst gesehen hatte. Den habe ich mal noch aufgehoben. Aber ich habe gestartet mit Rumble in the Bronx. Ja, so ein Jackie Chan-Klassiker, sage ich jetzt mal. Auch für mich in meiner Filmsammelleidenschaft die zweite DVD, die ich mal überhaupt damals gekauft hatte. Damals zu Anfangszeiten natürlich nur die geschnittene internationale Version und nur in deutscher Synchro. Und jetzt in der Box war dann endlich auch mal die Langfassung von Rumble in the Bronx zu sehen, die ja auch relativ schwer bis jetzt immer erhältlich war. Ich glaube, die gab es nur auf Laserdisc in Japan mal oder irgend so Sachen. Also auch eher selten, dass es die irgendwo gab, und den jetzt zum ersten Mal eben auch in dieser Langfassung gesehen. Ich mochte Rumble in the Bronx immer, das heißt, die gekürzte Version oder die lange Version ist jetzt auch cool, die hat halt insbesondere noch ein bisschen so die Familiengeschichten und die Hochzeit des Onkels ist noch ein bisschen ausführlicher mit drin. Die Musik ist in der internationalen gekürzten Fassung ein bisschen schmissiger, muss ich sagen. Ich habe die zwar jetzt nicht angeschaut, aber ich habe die so dunkel in Erinnerung. Da ist jetzt ein bisschen weniger geboten, aber Jackie Chan-Film schaut man sich jetzt auch nicht wegen dem Soundtrack an, sondern wegen der Action. Und es ist halt einfach ziemlich cool, was Jackie Chan in Rumble in the Bronx abzieht. Der spektakuläre Stunt, wo er von dem Parkhaus über die Häuserschlucht auf diesen Balkon springt, das ist nicht mal Jackie Chan. Das ist Regisseur Stanley Tong, der den Stunt gemacht hat. Nichtsdestotrotz mochte ich den immer. Ich fand den Film immer irgendwie sympathisch, Jackie Chan da versucht, den Supermarkt, den Anita Mui von seinem Onkel gekauft hat, gegen diese Gang zu verteidigen und die Gang sich dann mit irgendwelchen Diamantenschmugglern anlegt und da dann die großen Fights ausbrechen. Fand ich immer cool anzuschauen, mochte ich immer, fand ich jetzt auch wieder klasse. Wie gesagt, zum ersten Mal jetzt auch in der Langfassung gesehen. Auch die ist nicht verkehrt. Ja, 7 von 10 Punkten von meiner Seite. Ich weiß nicht, von euch vermutlich auch beide irgendwann mal gesehen, schätze ich mal, oder? Rumble in the Bronx.
Nee.
Nicht?
Ich schon, ich schon.
Okay.
Ja, ich habe den tatsächlich gesehen. Also warum hast du den nicht gesehen, Andreas?
Ich war mit Jackie Chan konnte ich nie irgendwas anfangen. Tut mir leid.
Okay.
Also das war, ich habe immer so Ausschnitte gesehen und es war mir immer alles zu klamaukig.
Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Also ich konnte mit Jackie Chan auch nie was anfangen, aber trotzdem habe ich tatsächlich Rumble in the Bronx geguckt. In der Zeit natürlich, wo jeder irgendwie von Rumble in the Bronx gesprochen hat, weil das war ja irgendwie seine Eintrittskarte nach Hollywood gewesen. Und dann musste man den natürlich auch bei mir zumindest im Kumpelkreis gucken, wie auch damals tatsächlich Rush Hour. Dementsprechend habe ich den gesehen. Ich habe den nicht schlecht in Erinnerung. Ich habe den auch nie wieder gesehen. Aber ich würde auch sagen, ich musste auch ein paar andere Jackie Chan-Filme erdulden. Und die waren mir auch definitiv zu klamaukig. Bin ich definitiv auch nie mit warm geworden. Aber ich hätte tatsächlich gedacht, Andreas, dass du den zumindest mal gesehen hast, gerade weil
Ich
der ja
glaube
irgendwie
nicht,
recht
nee.
bekannt ist.
Also, wie
Ja.
gesagt.
Also ich hätte jetzt auch mitgerechnet, dass Andreas den gesehen hat.
Nee, also
Aber
ich habe sehr wenig Jackie Chan-Filme
okay.
gesehen.
Gut.
Also Drunken Master habe ich natürlich gesehen,
Den habe ich nicht gesehen.
ne, weil
Den
das
ersten
eher
oder den
so,
zweiten? Oder den oder bei?
ich glaube den ersten. Ich weiß gar nicht, ob, also auf jeden Fall den ersten, weil das war auch eher so ein bisschen mehr meins so in der Zeit. Ich weiß gar nicht, wann der rauskam. Ich glaube eher 80er, oder?
Die 80er, der erste ist
Genau, ja.
80er, das ist auch so eher so ein klassischer Shaw Brothers Kung-Fu-Film, ne?
Genau, das war eher so die Richtung, die ich damals geguckt habe. Und dann eher ein paar von seinen neueren Sachen, halt diesen Foreigner, glaube ich. Und
Okay.
dann jetzt den aktuellen da, diesen Shadow's Edge, der
Ja.
tatsächlich ganz gut ist, weil der auch nicht klamaukig ist.
Ja, zu dem Klamaukigen, also großes, eins von Jackie Chans Vorbildern ist ja, glaube ich, auch Buster Keaton und Charlie Chaplin, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, die halt auch so eher diese Stummfilm-Klamauk-Geschichten gemacht haben und da ist er natürlich schon nah dran, aber das kann ich nachvollziehen, wenn man das nicht mag, dann ist es natürlich schwer. Die Jackie Chan-Filme zu schauen, weil die natürlich schon mehr oder weniger nach diesem Schema halt auch funktionieren. Einer, der aber nicht unbedingt in dieses Schema passt, ist der nächste Film, ist Thunderbolt, dann auch nochmal aus dem Jahr 95, wo Jackie Chan einen tagsüber einen Automechaniker und Tuner für Spottwagen spielt und nachts mit der Polizei die Raser auf Hongkongs Straßen schnappt und da unter anderem auch ja, mit einem Gangster aneinander gerät, der ihn letztendlich zu einem Autorennen auf Leben und Tod in Anführungszeichen in Japan herausfordert. Da geht es primär eher um Autostunts und natürlich auch kommt Jackie Chans langjährige Kooperation mit Mitsubishi dem Ganzen wieder entgegen und uns dann die ganzen getunten Autos auf die Straße schaffen. Der Punkt, oder Thunderbolt, den mochte ich jetzt nicht so, weil Jackie Chan, wenn er ernst und mürrisch ist, dann funktioniert er meiner Erachtens nicht so wirklich. Da habe ich lieber dann dieses klamaukige, actionartige, das hier jetzt nicht so wirklich im Vordergrund steht. Es gibt zwar auch die ein oder andere coole Kung-Fu-Sequenz, aber primär der Fokus ist dann in Thunderbolt doch eher auf den Autorennen und den illegalen Straßenrennen und ja, wie gesagt, und Jackie Chan dann in eher mürrisch, übel gelaunter Form. Das war jetzt nicht so meins. Der Film ist auch okay, so auszugsweise. Dann mit echt coolen Stunts auch. Da dieser Pachinko-Fight in Japan ist auch echt sehr cool. Aber im Großen und Ganzen für mich einer der schwächeren Jackie Chan-Filme und daher nur 5 von 10 Punkten. Weiß ich nicht, von euch jemand gesehen? Vermutlich dann eher
Nein, habe ich
nein.
nicht.
Ja.
Nein.
Dann Nummer 3, Police Story 4, First Strike. Den auch jetzt zum ersten Mal in der Langfassung gesehen. Bis jetzt hatte ich da auch immer nur den kurzen internationalen Cut gesehen, dem ungefähr, ich glaube, 25 Minuten oder was fehlen. Der ist halt auch cool. Der hat diese. Ja, Jackie Chan so im Agentenmodus, wo es ihn in die Ukraine, nach Russland und dann nach Australien irgendwie verschlägt. Da zuerst diese coolen Ski-Stunts und Snowboard-Stunts, die sie da auf dieser Piste in der Ukraine irgendwie gedreht haben und dann natürlich bis nach Australien, wo er dann im Haifischbecken taucht. Der hat auch einfach coole Fights. Da ist auch dieser berühmte Leiter-Fight drin, wo er da durch die Sprossen so durchspringt. Der macht einfach Spaß anzuschauen. Es ist aber halt kein klassischer Police-Story-Film in dem Sinne, wie die ersten drei es waren, wo er halt den Hongkonger Polizisten gespielt hat, sondern ja, da hat man halt das Police-Story irgendwie so krampfhaft in den Titel gepackt, weil die Fans immer einen nächsten Police Story Teil sehen wollten. Das kann er jetzt leider nicht ganz halten, aber First Strike als Actionfilm und von den Stunts her ist nach wie vor top-notch und ja, dem würde ich 7 von 10 geben. Wie gesagt, es ist halt kein Police Story Film. Da auch kurz die Frage gesehen,
Nein,
nicht?
nein.
Nope. Dann, weil es Jackie Chan in Australien so gut gefallen hat und die Dreharbeiten so gut funktioniert haben, hat er dann 1997 gleich seinen nächsten Film in Australien gedreht, Mr. Nice Guy. Da spielt er einen Fernsehkoch und stößt da auf der Straße mit einer Reporterin zusammen, die gerade ja, einen Mord zwischen zwei Gangs auf Video aufgezeichnet hat und die Gangs wollen natürlich dieses kompromittierende Band zurückhaben. Jackie Chan ist mittendrin und muss sich eben von da an diesen beiden Gangs erwehren. Auch hier wieder tolle Stunts drin. Diese Schlusssequenz, wo sie dieses Haus mit diesem riesen Truck in Schutt und Asche legen, ist echt cool. Oder auch die Fights durch Melbourne ist es, glaube ich, in Australien, auf der Straße mit der Pferdekutsche. Spektakulär, auch so ein Fight in einem gerade im Bau befindlichen Haus, wo es ja durch etliche Türen durchgeht. Das ist halt Slapstick pur dann in dieser Szene, der halt wie schon gesagt, so an diese Charlie Chaplin, Buster Keaton Sketche so ein bisschen erinnert. Der ist ja auch nett anzuschauen. Ich mochte den. Diese Kochpersona, ja, die funktioniert jetzt so halbwegs. Aber die Stunts sind cool in dem Film. Regie hat in dem Fall Sammo Hung geführt. Er ist ein langjähriger Weggefährte von Jackie Chan. Ja, 6 von 10 Punkten, macht Spaß, ist ganz nett anzuschauen. Ja, auch hier kurz die Frage, ja, nein?
Nein.
Nein,
Auch
nein.
gesehen.
Auch
Gut.
bei Klamaukig und eher als Fernsehkoch war ich schon raus, glaube ich.
Gut, dann einen habe ich noch, Who Am I? Da spielt Jackie Chan zu Beginn einen Elite-Soldaten, der dann aber sein Gedächtnis verliert bei einem Einsatz in Südafrika, da bei einem eingeborenen Stamm aufwacht ohne Gedächtnis und sich zurück in die Zivilisation kämpft, zuerst in Südafrika, da unter anderem mit einer Rallye-Fahrerin und einer Reporterin zusammen versucht herauszufinden, wer er denn ist. Und wie gesagt, als Spezialagent war er da in einer Operation beteiligt, die ja irgendeine neue Energieform gesucht oder beschaffen haben soll oder beschafft haben. Und das führt ihn dann letztendlich von Südafrika auch nach Rotterdam, wo dann auch dieser coole Stunt auf diesem schiefen Hochhausdach stattfindet. Und ja, der große ausladende Kampf auch auf dieser Dachterrasse. Und das ist halt auch wieder ein Feuerwerk an Jackie Chan-Action. Den habe ich, glaube ich, auch zum zweiten Mal oder so irgendwie gesehen. Auch da gab es jetzt endlich mal oder gab es eine Langfassung, die ich so auch nicht kannte. Den fand ich auch cool. Auch da würde ich 7/10 geben. Weil einfach die Action und die Locations ziemlich cool sind. Wie eingangs schon erwähnt, Jackie Chan-Film schaut man sich selten auch wegen der Story irgendwie an, sondern halt einfach wegen den Action und Stunt-Sequenzen, und da liefert HMI dann auch gut ab. Hatte ich Spaß beim Anschauen und hab die dann doch etwas teurere 4K-Box bis jetzt nicht bereut. Hat meinen Spaß mit den Filmen. Wie gesagt, Drunken Master 2 muss ich mir noch anschauen. Aber die 5 Teile, die ich jetzt gesehen habe, waren echt spaßig. Wie gesagt, an vielen Stellen halt auch Langfassungen und Fassungen von Filmen, die es so in der Vergangenheit nicht gab. Und für Fans von Jackie Chan durchaus eine Empfehlung. Wie gesagt, bei euch, wenn man mit dem Klamaukicken nichts anfangen kann, dann wird man da definitiv auch nicht mit warm.
Ja, wohl wahr. Aber auch so diese Stunt-Szenen, die du beschrieben hast an diesem Hochhaus, da bei dem letzten Film, die kenne ich auch. Also entweder durch irgendwelche Videos oder so.
Yeah,
deswegen, die kennt man und die sind natürlich cool, auf jeden Fall. Aber so, wie gesagt, mit diesem Film konnte ich die ich gesehen habe, nicht so viel mit anfangen. Und dann schon eher so ein bisschen mehr mit in den Rush-Hour-Dingern, weil die einfach auch mehr meinem Muster entsprachen. Ja. Aber heutzutage würden mir die auch nicht mehr gefallen wahrscheinlich. Oder vielleicht noch der erste oder so. Aber
HMI ist dann auch 1998. Das ist dann auch der Film, der dann direkt vor Rush Hour rauskam. Und dann mit Rush Hour war er dann endgültig der große Durchbruch im Westen dann auch irgendwie geschafft für Jackie Chan, und hat er dann durchaus mit der Rush Hour-Serie oder der Shanghai Nights-Reihe dann durchaus ja auch etliche westliche Filme gedreht. Und ja, aktuell dann eher so für den chinesischen Streaming-Markt tätig. Und ja, mal schauen, da kommt ja auch das ein oder andere. Mein Andreas hat es ja schon erwähnt, den Shadow's Edge oder The Foreigner war ja dann durchaus auch wieder ein westlicher Film mit Pierce Brosnan, war der, glaube ich.
Ja, genau.
Ja. Und ja.
Ja. Ja. Seine Action und so war schon immer gut, gar keine Frage, und auch gut durchchoreografiert, aber auch mir ging es halt so, das Drumherum hat mich einfach nie angesprochen. Ja. Wenn das mehr mal in die ernstere Richtung tatsächlich gegangen wäre oder dann hätte ich mich sicherlich auch mal das ein oder andere Mal in einen Jackie Chan-Film verirrt.
Ja. Oder was halt bei Jackie Chan auch gar nicht funktioniert, ist so dieses Love-Interest-Ding. Also,
ja, null. Da hat er aber auch irgendwie keine Chemie und gar keine Ausstrahlung, nichts. Ne?
Das war jetzt bei den Filmen auch, da beim einen oder anderen gibt es dann halt irgendwie so eine Frau an seiner Seite, aber das funktioniert halt bei Jackie Chan nicht. Das ist halt einfach so.
Ja.
Shadow's Edge wollte ich mir auch noch angucken. Also,
den habe ich auch vor mir.
Ja, der ist solide, kann man gut gucken.
Okay. Gut. Ja, das soll es dann gewesen sein.
Das waren unsere Last Scene für diese Ausgabe und Stefan wird uns jetzt eine Inhaltsangabe zu unserem Hauptreview geben, und zwar Fuse.
So ist es. Genau. In Fuse geht es um einen Bombenfund mitten im Zentrum von London. Bei Bauarbeiten stößt ein Baggerfahrer auf eine alte Zweite Weltkriegsbombe. Und da ist natürlich die Aufregung groß. Klar, man kennt das ja auch in Deutschland, wenn noch ein alter Blindgänger gefunden wird, dann muss erstmal die Gegend weiträumig abgesperrt und evakuiert werden. Wenn das im Herzen der Millionenstadt London passiert, ist natürlich entsprechend viel Aufwand damit verbunden. Dementsprechend bricht quasi erstmal so ein bisschen das Chaos aus, indem die Leute aus ihren Häusern geholt werden. Ist jetzt nicht übermäßig dramatisch oder so, sondern es geschieht in relativ geordneten Bahnen. Aber natürlich kommt dieser ganze Bereich um die Fundstelle der Bombe zum Erliegen. Die britische Armee wird herangezogen, um sich der Entschärfung anzunehmen. Der Leiter des Kommandos ist Major Will Trentner. Und er und sein Team rücken also an, übernehmen sozusagen die Baustelle, bauen ihre Schutzwelle auf und so, dass, falls etwas passiert, Explosionsradius nicht auf die Nachbargrundstücke übergreift und so. Auf jeden Fall, lange Rede, kurzer Sinn, es geht ans Entschärfen. Parallel dazu, das ist so der hauptsächliche Plotstrang des Films, gibt es aber auch eine Gruppe von Personen, die sich nicht haben evakuieren lassen. Die wohnen auch nicht in der Wohnung, in der sie sich aufhalten, sondern die haben sich dort bewusst verschanzt, um eine Bank auszurauben. Und zwar durch den Keller in den Schließfachbereich hinein. Zwar wird die Stromversorgung unter anderem gekappt und so, aber die haben explizit sich darauf vorbereitet mit dem Generator und ähnliches und nutzen halt quasi die Evakuierungszone, um dort relativ unbehelligt arbeiten zu können. Im Prinzip verfolgt man erstmal so beide Plotstränge, einmal die Entschärfungsbemühungen auf der einen Seite und den Heist sozusagen auf der anderen Seite. Natürlich passiert etwas. Ich glaube, das ist jetzt nicht so der große Spoiler, weil A, man sieht es im Trailer und B, es passiert relativ zügig, dass letztendlich irgendwie doch die Bombe hochgeht. Und dementsprechend ist der Film aber noch nicht vorbei, sondern das war nicht das große Finale, sondern es geht noch weiter. Die Räuber können sozusagen mit der Beute entkommen. Und von da aus geht der Film noch ein ganzes Stück weiter mit ein paar Wendungen drin. Wir haben auch andere Charaktere, die wir verfolgen, nämlich die Einsatzleiterin der Londoner Polizei, die das Ganze aus der Zentrale heraus koordiniert und auch rausfährt, als sie dann langsam feststellt, okay, es ist ein Banküberfall oder ein Überfall gewesen. Und so wird das Ganze langsam zu einem gewissen, ist nicht nur ein Heist-Thriller in dem Sinne, sondern natürlich auch in dem Sinne, wie sie wegkommen, was es damit auf sich hat. Wie sie das wissen konnten, dass da eine Bombe ist, beziehungsweise so schnell vor Ort sein konnten, um dann ihren Plan umzusetzen. Es kann ja kein Zufall gewesen sein und keine spontane Tat. Und diese ganzen Verstrickungen bringt uns der Film dann halt auch im Verlauf näher. So viel dazu.
Danke dir. Und Wolfgang, wie fandest du Fuse?
Ich fand den Einstieg eigentlich sehr cool gemacht mit diesen zwei beziehungsweise drei Handlungssträngen. Einmal mit dieser Bombenentschärfung und dann eben auch die Gangster, die sich da einquartiert haben, um dann dieses Schließfach aufzubohren durch die Wand durchzubohren. Gepaart auch mit ein paar coolen Bildern, da mit diesen leeren Straßen in London oder so, das sah schon irgendwie ganz cool und dystopisch aus, auch irgendwie. Wie sich die Story dann entwickelt, ist auch sehr wendungsreich und abwechselnd anzuschauen. Ich muss aber gestehen, dass ich der Film geht 96 Minuten, dass er dann durchaus doch etwas langatmig in Teilen auch ist, obwohl mir eigentlich die Handlung sehr abwechslungsreich ist. Aber er zieht sich meines Erachtens durchaus an der einen oder anderen Stelle. Und ja, da hätte man vielleicht noch ein bisschen straffen müssen. Und dann bin ich mit Aaron Taylor Johnson als Major Tranter da irgendwie nicht warm geworden. Also ich fand den irgendwie auch unsympathisch als Figur. Ja, das erschließt sich einem dann, oder mit der Hintergrundgeschichte, die dann ja kommt, erschließt sich das einem irgendwie schon, aber ich fand es jetzt zumindest in der ersten Hälfte des Films hat es ihm jetzt nicht wirklich geholfen, weil ich ihn da halt einfach unglaublich unsympathisch fand. Und dann die Geldräuber oder so, die sind an sich durchaus auch eher blass, fand ich die. Da ist einer davon ist ja Sam Worthington, aber das hätte ja auch, der sticht jetzt nicht besonders raus, es hätte auch ein x-beliebiger anderer sein können. Ja, ich weiß nicht, wie es ihn da in diese Rolle verschlagen hat. Ja, soweit mal meine Meinung zu Views.
Danke. Und Stefan, wie sieht es bei dir aus?
Ich kann mich grob anschließen, auf jeden Fall. Ich fand auch die erste Hälfte, quasi bis zur Bombenexplosion, fand ich so die interessantere. Ich fand den Film an sich nicht schlecht. Ich habe mich unterhalten gefühlt. Ich habe mich auch nicht irgendwie gelangweilt oder ähnliches. Aber es war so, ja, irgendwo dann so ein Schulterzucken irgendwo. Also ist so ein Film, der so ein bisschen an einem vorbei gegangen ist. Es war jetzt nichts wirklich groß herausragendes, was auch bei den Darstellern so diesen Eindruck bei mir aufbeschworen hat. Die waren alle okay. Aaron Taylor Johnson, Theo James, Sam Worthington. Alles völlig okay. Juju Mambatha Raw mochte ich eigentlich auch ganz gerne. Es sind alles solide Schauspieler, die man halt auch kennt. Aber es ist halt ja, nicht so viel, ne? Fleisch auf den Knochen, hätte ich fast gesagt. Also die Rollen sind jetzt nicht komplex gewesen. Der Film geht irgendwann so in diese, wie es auch schon so ein bisschen in der Netzangabe geschildert hat, in die Hintergründe und Verstrickungen und ne, ein Twist nach dem anderen so ein bisschen. An sich nette Szenen dabei, ein paar nette Einfälle dabei, auch, dass sie Drohnen nutzen, also Flugdrohnen, um die Sachen aus der Welt zu schaffen. Obwohl die Szene fand ich ein bisschen doof, dass da so eine Flugdrohne drüber wegfliegt über die Absperrung und keiner kümmert sich so wirklich drum. Ist so ein Film, der so an mir so vorbeigezogen ist, mit ein paar netten Szenen drin, aber bleibt nicht viel hängen.
Ja. Also ich fand auch die Szene dann am Schluss verschlägt es uns ja nach Istanbul, fand ich auch sehr, sehr schön anzuschauen. Wie du schon gesagt hast, das mit den Drohnen, das ist irgendwie seltsam und dann ist ja dann auch keine Ahnung, ob sie da irgendwie bei diesen Bombenszene, ob sie da irgendwie Berater auch am Set hatten, aber das ist halt irgendwie, keine Ahnung, ich fand das halt komisch, da stellen sie halt den Generator zum Wasser abpumpen direkt neben die Bombe, also keine Ahnung, fand ich jetzt halt irgendwie, ja. Da denke ich mir halt auch, da muss man halt irgendwie eine längere Leitung nehmen, dass der Generator jetzt nicht neben der Bombe so vor sich hin vibriert oder so, oder die Pumpe, ja, weiß ich nicht, war halt irgendwie komisch.
Ja, das ist so, das so ein Beispiel, was ich dem Film vorwerfe. Ich schließe mich an, bis zur Hälfte war er echt eigentlich ganz nett, auch mit bis zur Bombenexplosion. Wobei auch da fing es dann tatsächlich schon an, wie gesagt, mit diesem komischen zur Entscheidung, da den Generator dahin zu stellen. Aber ich fand es auch ziemlich doof mit diesem Ticken da angeblich und so, dass da plötzlich da ist und plötzlich weg ist, wo ich fand, da wird der Zuschauer ganz schön oder als blöde erachtet, weil, ich meine, das war in dem Moment so klar, dass das gesteuert wird und ich meine, dass die so als Bombenexperten da nicht auf die Idee kommen, da passt was nicht. Ich meine, der eine hat es ja versucht so ein bisschen, aber Ja, dieses Gehabe dann und so militärisch und es muss jetzt alles seinen Gang gehen und war dann auch ein bisschen sehr, ja, over the top meiner Meinung nach. Und es war relativ schnell klar auch, dass da irgendeiner seine Finger mit drin hat und auch wer war jetzt, glaube ich, für keinen wirklich sonderlich schwer zu erraten.
Es war
Und
auch, wie du selbst sagst, mit diesem, es war auch in der einen Szene irgendwie so arg auffällig, als das mit dem Ticken losging.
ja.
Da war halt die Szene davor, wo er in der Tasche greift und so, diese Person. Und dann ging es genau los. Und spätestens da war es eigentlich recht klar. An sich fand ich es ganz, also prinzipiell war der Film nett durchstrukturiert, finde ich.
Ja,
Aber es ist
fand
klar.
ich nicht wirklich. Also bis zur Hälfte bin ich dabei, aber dann ging es einfach vor die Hunde, meiner Meinung nach.
Ja, dann waren es so die üblichen Twists, ne? Dann wird
Ja, aber
der
zu
nochmal von dem
viel auch. Und dann
reingelegt und so.
der hintergeht den, dann kriegt der wieder auf den Deckel und dann kommt der wieder. Ach, das war so, wir müssen da jetzt irgendwas, sonst wäre es so ein stinknormaler Actionfilm. Und da bin ich ehrlich, das wäre mir lieber gewesen als die Variante. Und
Okay.
Istanbul fand ich auch noch nett, aber die letzte Szene, die hat dann so den Vogel abgeschossen. Also tut mir leid, die war einfach nur so grottenschlecht. Darstellerisch die CGI da reinzubuttern, wo der Rest eigentlich bis dahin so normal war, in Anführungsstrichen, das hat den Film für mich komplett zerstört. Also wo am Anfang noch, wo ich auch gesagt hätte, der rutscht so durch und ist ein ganz netter, da war es vorbei. Also tut mir leid, wer auf die Idee kam, dass da, ich meine, das war vorher schon klar, dass die ne, was eine gemeinsame Vergangenheit hatten und die wahrscheinlich da irgendwo begründet liegt. Warum muss ich das dann auf so eine dilettantische Art und Weise auch noch ausführen? Also, sorry.
Ja, das, also das, die finale Rückblende oder was auch immer, die
Ja.
war durchaus, hätte es auch meines Erachtens nicht wirklich gebraucht. Und wie du schon gesagt hast, handwerklich war die halt dann, ja, mit der CGI durchaus verbesserungswürdig.
Ja.
Gut, für mich, ja, ich bin da zu 80% bei euch. Ich kann natürlich verstehen, warum sie die Szene reingenommen haben, weil die
Ja.
Istanbul-Szene als Schluss einfach zu lahm gewesen wäre für
Nee,
die
also
meisten.
finde ich gar nicht. Warum wäre die zu
Da,
lahm gewesen? Die haben ihr
die,
Ding durchgezogen, gehen getrennter Wege.
ja, aber
Das
es,
hätte sowas wenigstens halb Professionelles und so gehabt. Aber so war es. Ich weiß, also nee.
Aber es war mir klar, dass die, also ja, ne, sag ich mal, so gewisse Filme hätten da geendet, gebe ich auch völlig recht, aber mir war irgendwie klar, da wird noch was kommen.
Ja,
Dass es jetzt so eine Rückblende nach Afghanistan oder wo auch immer das
aber
war.
es war doch vorher schon, die hatten die nicht, glaube ich, in der Zentrale auch festgestellt, hey, der war der Dolmetscher und so. Also, du hast
Ja,
doch die
sage ich ja.
Verbindungen
Also,
vorab schon hergestellt. Also,
und
warum
das.
nochmal? Das ist für die ganz Dummen. Das werfe ich dem Film ja vor. Der verkauft seine Zuschauer für komplett blöde oder hält sie für blöde, weil er alles erklären muss. Bis zur
Ja.
letzten Minute.
Darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ich wollte darauf hinaus, dass mir eigentlich klar war, dass doch irgendwas kommt, was ein bisschen Richtung Showdown gehen würde. Ich hätte gedacht, vielleicht greift noch irgendwie, na, ist noch eine Verhaftung, zumindest einer oder so, in Istanbul. Damit, dass diese Rückblende eingeschoben wurde am Ende, habe ich nicht gerechnet. Ich
Ja.
finde sie auch überflüssig, brauchen wir nicht drüber reden. Aber mir war irgendwie klar, dass der Film, weil er so eine Art von Film ist, nicht so ruhig ausklingt. Andere Filme wären so ruhig ausgegangen, aber mir war es klar irgendwie, dass irgendwas noch hingeschoben wird. Ob nochmal irgendwie, wie gesagt, da nochmal ein Einsatzkommando sich eingreift oder
Ja, aber
so
das wäre
oder
noch
keine Ahnung.
wenigstens einigermaßen. Dann hätte ich gesagt, gut, die
Ja,
Polizei
sag ich
hat
ja,
ihren Job
genau.
gemacht, wunderbar, hätte ich mitleben können. Aber
Ja,
doch
ja.
nicht so, also.
Nein, also wie gesagt, ne,
Ja.
aber mir war klar, dass diese Istanbul, ja, wir gehen jetzt auseinander, da wird irgendwas noch kommen.
Ja,
Und gut,
auch vor
das
allem, das
kam.
war halt so auch so ein Break, weil eigentlich ist es ein Ende so und dann kommt eine Rückblende, die so weit zurückliegt, die eigentlich ja auch gar nichts mehr zum Film beiträgt, außer diesem, ich erkläre euch mal, woher die drei sich kennen und wie das damals ablief.
Und sie bringt noch ein bisschen Action zum Ende, ne?
Ja, aber
Aber
halt auch nicht wirklich gute. Ja.
da sind wir wieder. Oh, Matt Damon hat das doch mal in einem Joe Rogan-Interview vor kurzem oder vor kurzem auch wieder länger her gesagt, so dieses für Netflix und Streaming-Filme machen, du musst halt einfach diesen Plot viermal erklären den Leuten halt auch immer wieder sagen, die ständig am Telefon hängen, so ist das passiert und das ist das, wieso es so passiert ist und das ist halt diese Schlusssequenz.
Der Film hat die große Vorgabe, weißt du, des Kinos beherzigt, Show, Don't Tell.
Ne? Na, er hat ja vorher schon getellt, indem sie ja schon raus... Ja, er hat sie
nochmal geshowt, ne?
Genau, ja.
Ja, ja. Ja, ich weiß. Bin ich ja ganz eurer Meinung.
Also, nee, das auch das Ende. Ja, wie gesagt, auch darstellertechnisch hat es mich jetzt wirklich nicht begeistert. Ja. Hugh James mit seinem komischen Akzent da und seiner, ich hintergehe alle und bin der Beste und Aaron Taylor Johnson, der mal wieder unbedingt eine Duschszene wohl brauchte, keine Ahnung. Das sind alles so. Die einzige, die tatsächlich Spaß machte, war die
Polizeichefin.
Genau, die fand ich nett, die war sympathisch, die hat ihren Job gemacht, das war nachvollziehbar, die war nicht drüber und nix, also das war mein Highlight, sage ich jetzt mal.
Ja. Und, also die fand ich auch klasse.
Ja, und auch wie gesagt, die erste Hälfte auch mit diesem werden sie entdeckt und mit den Drohnen und da auch mit dieser Hitzequelle und alles. Das war noch irgendwo alles, wo ich dachte, ach, fängt ja ganz nett an und mal gucken, wo es so hingeht. Aber wie gesagt, ab der Bombe dann, als die zu ticken anfing und das Ganze und dann mit der Explosion war es dann ganz vorbei.
Ja. Ich glaube, so ein bisschen so ein Fehler war auch, die Figuren irgendwie so unsympathisch zu zeichnen, weil wenn die einfach sympathischer sind, dann fieberst du halt auch irgendwie anders mit und dann lass es Bankräuber sein. Also das funktioniert, also Bankräuber als Film funktioniert ja auch. Jason Statham in The Bank Job und was auch immer, wie sie alle heißen, oder die Oceans-Filme. Also man kann ja auch mit Bankräubern und Gangstern irgendwie mitfiebern. Aber durch das, dass die halt einfach so unsympathisch sind, machst du halt einfach und denkst du dir halt einfach, okay, alles klar.
Ja. Passt schon. Lauter Arschlöcher unterwegs.
Ja.
Deswegen, also ja, da bin ich bei dir. Also fand ich auch nicht wirklich positiv für den Film. Ich finde auch, muss ich ganz ehrlich sagen, schade, weil der Regisseur, ich mag den eigentlich ganz gern. Ich habe schon viele Filme von ihm gesehen, die waren jetzt nicht alle super, aber Hell or High Water fand ich toll. Ich hatte ja vor kurzem, hatte ich diesen Relay angeguckt. Hatte ich, glaube ich, auch, ich weiß gar nicht, ob ich den im Podcast auch irgendwie besprochen hatte. Mit Riz Ahmed und Lily James. Der war auch gut. Da hat Sam Worthington auch mitgespielt. Ist auch kein Überbringer, aber der war einigermaßen intelligent, war gut zu Ende gebracht. Also gibt immer wieder Filme oder ein paar Filme, die er gemacht hat, die man gut gucken kann. Das jetzt alles keine Überbringer waren, aber der war mir jetzt echt too much, bin ich ganz ehrlich.
Ja.
Ja.
Also wie gesagt, ich konnte ihn so weggucken.
Ja.
Gut. Na gut, kann man ihn nicht bezeichnen, wird sich auch an meiner Wertung zeigen.
Ja.
Aber ich habe es jetzt nicht irgendwie, wo ich dachte, ätzend. Er flutschte so vorbei. Und
Also weggucken trifft es irgendwie ganz gut. Also.
Ja, weggucken konnte ich ab der Hälfte einfach nicht mehr. Da war ich einfach verärgert über die einzelnen Entscheidungen und die Darreichungsqualität, wie gesagt. Und dann mit der letzten Szene hatte ich gedacht, oh Scheiße.
Okay.
Ja. Mehr
kann ich da ja nicht zu sagen.
Nee, ist ja auch völlig okay. Ich glaube, wir können festhalten, Stefan mochte ihn mehr als ich und ein bisschen mehr vielleicht sogar als Wolfgang.
Das könnte sein.
Wir werden das feststellen anhand der Wertung, zu der wir jetzt kommen. Ich würde mal sagen, Wolfgang, hau deine Wertung mal raus.
5 mit einer leichten Tendenz nach oben.
Okay. Stefan?
5 mit einer leichten Tendenz nach oben.
Okay, dann seid ihr doch fast gleich.
Ja.
Ich bin bei einer 3 mit der Tendenz zu 4.
Okay.
Zur Hälfte hätte ich wahrscheinlich auch sogar eine knappe 6 oder eine gute 5 auch noch vergeben, definitiv. Ab da ging es dann für mich bergab. Wunderbar. Ja.
Im Allgemeinen kommt da aber, glaube ich, ein bisschen besser weg.
Wie ja, bei uns hier. Insgesamt. Wobei, ja, es kommt wahrscheinlich darauf an, wo man guckt. Also ich denke mal, er ist ein super Streaming-Kandidat für die Masse. Die findet das wahrscheinlich alles ganz toll. Ich glaube, wenn man auf die so Wertungen guckt, also auf Letterboxd hat er jetzt tatsächlich so eher in eure Richtung eine Wertung von 2,9 von 5.
Bei Rotten Tomatoes steht er bei 78%.
Okay.
Ja. Publikums- ja. Und das ist halt schon, also
ja. 78% ist ich schon ja, die meisten, denen ist es wahrscheinlich egal, was wir bemängeln. Die sehen einen netten Actionfilm und Gutes.
Ja, ich habe auch gerade geguckt, Metacritic ist bei 60 und ja. IMDb 6,2.
Ja, also so zwischen 5 und 6 ist, glaube ich, so die Tendenz, ja. Tendenz eher zur 6. Ich bin mal wieder weit an der unteren Grenze, aber
das macht ja nichts.
Das macht gar nichts, nee.
Wolfgang, ich schwimme mit der Masse.
Die ja, genau. Da, ihr fühlt euch da wohl, ne?
Ja. Und nur nicht auffallen.
Nein.
Einfach treiben lassen.
Ja.
Na, wie gesagt,
genau.
Einfach reibungslos
in ja.
diesem Film.
Ja, genau. Passt schon. Ich ja. bin halt bei 3% bei Letterboxd, ja. die dem die gleiche Punktzahl gegeben haben wie ich.
Ja.
Aber es gibt auch Leute, die geben noch schlechtere Wertung. Also das darf man ja, ja. auch nicht vergessen. Ne?
Ja, na klar.
Egal. Gut, ja, so viel zu Fuse und zu unserem Podcast Nummer 278. Es war uns wie immer ein Vergnügen. Wir hoffen, wir hören uns bei der nächsten Ausgabe. Bis dahin verbleibe ich euer Andreas und tschüss.
Alles klar, sage ich auch. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.